Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Entschuldigung, ich bin im Stau festgesteckt.
Schon gut, ich habe schon mal ohne dich angefangen.
Was?
Ach nichts, komm, setz dich. Weiß oder schwarz?
Weiß.
Ah, das wollte ich auch nehmen.
Dann nehme ich halt schwarz.
Wie du willst. Na? Wie läuft denn dein neuer Job als Kassierer für Autobahngebühren?
Ich kassiere keine Autobahngebühren. Ich verkaufe Tickets für die Straßenbahn.
Oh, tausendmal Entschuldigung.
Das ist ein sehr interessanter Job, um Leute zu beobachten.
So, so. Du kannst gleich beobachten, wie dein Läufer hier verschwindet. Und zack.
Letztens, da hat's geregnet. Und haben alle Leute ihre nassen Schirme zwischen die Beine gesteckt, um ihre Fahrkarten in den Entwerter stecken zu können. Das fand ich echt witzig.
Ja, ja. Zuletzt lacht der kleine Mann um Glaskasten.
Jedenfalls habe ich mir da gedacht, man müsste eigentlich einen Rucksack erfinden mit einem eingebauten Schirmhalter. Das wäre echt praktisch.
Die Idee ist gar nicht mal übel.
Wie meinst du das?
Naja, so ein Rucksack, der einfach zu handhaben ist, ist eine Sache, die uns ein Vermögen einbringen kann.
Ja, wie? Sollen wir die etwa selber herstellen?
Warum nicht? Ich habe vor ein paar Jahren einen Marketingkurs an der Volkshochschule gemacht.
Wie stellst du dir das denn vor?
Naja, wir müssen das Ganze schrittweise angehen. In Phase 1 suchen wir uns Geldgeber, die uns das Anfangskapital zur Verfügung stellen und im Gegenzug dazu einen kleinen Teil des Gewinns erhalten. Zweitens suchen wir uns einen Schneider, der für uns das Design kreiert und stellen einen einzigen Rucksack her.
Einen Schneider?
Ja, und in Phase 3 präsentieren wir den Geldgebern das Design, kassieren das Geld und rums kann die Produktion losgehen.
Naja, klingt gar nicht so schlecht. Aber dann brauchen wir einen guten Namen für den Rucksack.
Ja.
Was hältst du von Unipack?
Hervorragend. Kreativer Kopf. Du solltest die Entwicklungsabteilung leiten.
Ja, sehr gut. Aber wir sollten sie nicht hier herstellen, sondern in Pakistan oder in Mexiko. Da sind Arbeitskräfte billiger.
Hey, nein, nein, nein. Unipacks werden hier hergestellt. Von Arbeitern mit einem anständigen Gehalt. Wir wollen die Leute doch nicht ausnehmen.
Ja, okay. Aber wir sollten klein anfangen. In der Straßenbahn. Und dann weiten wir uns auf Spezialgeschäfte aus.
Und dann weltweit.
Ich habe auch gelesen, dass sich der chinesische Markt öffnet.
Genau! Wie viele Chinesen gibt's? 2 Milliarden?
Ja.
Wenn jeder Chinese auch nur einen einzigen Unipack kauft, wie viel macht das?
2 Milliarden.
Wir sind reich!
Ich werde mir ein eigenes Haus am Strand kaufen. Dann kriegt mein Hamster sein eigenes Zimmer.
Ja, und ich werde mir ein eigenes U-Boot kaufen. HMS Unipack im Hamburger Hafen.
Ah, das ist schick. Wir haben keine Sorgen mehr.
Nicht die geringsten.
Zumindest, bis das Patent ausläuft.
Oh ja, das Patent. Dann wird der Markt wahrscheinlich mit billigen Imitaten überflutet.
Naja, dann entwickeln wir halt neue Produkte.
Das ist deine Abteilung. Wie viele hast du?
Ich? Gar keine.
Keine? Was machst denn du den ganzen Tag?
Hör mal, Schuldzuweisungen nützen überhaupt niemandem. Was sollen wir nun machen? Was machen wir nur? Wenn die Imitate auf den Markt kommen, dann werden wir nur noch rote Zahlen schreiben.
Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich mich da eingelassen habe.
Naja, ich spiele mit dem Gedanken, jemand Neues hinzuzuziehen.
Was? Du willst mich rauswerfen?
Nein, nein, ich will nur jemanden, der die Firma ein bisschen in Schwung hält, so, der sich um den täglichen Kleinkram kümmert.
Ich habe es schon geahnt, von vornherein, dass ich schon von Anfang an auf der Abschlussliste stand. Was?
Du hast sie ja nicht mal alle. Du bist doch verrückt.
Du undankbarer Gauner. Und sowas habe ich aufgebaut.
Entschuldigung. Ich wollte doch nur helfen.
Naja. Ich wüsste da schon einen Ausweg.
Was denn?
Wir verfackeln die Firma ab und kassieren die Versicherung.
Und wenn dabei jemand verletzt oder getötet wird?
Dann hilft nur noch beten.
Die Message 1 für heute wäre die: King of Queens bietet eine Menge ganz praktischer Lebenshilfen für ein sorgenfreies Leben. Diese Szene war aus dieser Kultserie King of Queens geklaut. Die Kenner wissen das. Arthur Spooner und Spence Olchin. Und es ging um Versorgung, ne? Vielleicht ist das übrigens deine Chance heute, weil ich glaube, sie haben das Patent nicht umgesetzt. Also wenn du das mitnimmst und reich wirst, denk an uns später mal. Versorgung, den Lebensunterhalt verdienen, ob jetzt so oder auf ganz normalem Weg, das ist ein Thema für uns. Irgendwann vielleicht sogar mal ausgesorgt haben, das ist ein Traum von uns. Und dass selbst Milliardäre Sorgen haben irgendwann, hält uns nicht davon ab, uns zu wünschen, dass es vorwärts geht in unserem Leben. Dass wir keine Geldsorgen mehr haben irgendwann. Auf jeden Fall, wovon wir leben und wie gut wir davon leben, das ist durchaus ein Thema, was niemanden nicht betrifft. Und David lässt dieses Thema in den letzten Versen so ein bisschen anklingen. Versorgung. Versorgt sein und was Gott damit zu tun hat. Bisher ging es in diesem Psalm ja eigentlich immer um Schafe und einen Hirten, ne? Ist euch aufgefallen, dass er am Ende seines Liedes, oder sagen wir nach zwei Dritteln, das Bild wechselt? Es geht plötzlich gar nicht mehr um Hirte und Schafe, es geht um einen Tisch. Und ich habe gedacht, ich wechsle doch mal die Bilder hier an den Seiten. Es geht um einen Tisch und er denkt nicht an einen Campingtisch auf einer Schafweide oder sowas. Das Lied war ja eigentlich aus Schafsicht geschrieben bisher, jetzt nicht mehr. Er wechselt das Bild. Hier geht es um einen Tisch bei einem Gastgeber, bei dem er eingeladen ist. Es geht um Essen und Trinken. Nahrung haben, das ist ja eigentlich unser elementarstes Grundbedürfnis oder eines unserer elementarsten Grundbedürfnisse, Essen und Trinken. Ich weiß nicht, wie viele hier sitzen, die sich schon wirklich irgendwann in ihrem Leben mal Sorgen machen mussten, ob und was sie morgen essen werden. Ich nehme an, das sind nicht so richtig viele von uns. Außer ihr wart auf einer Interrail-Tour und habt irgendwie verpeilt, anderes Geld mitzunehmen, musstet von Keksen leben ein paar Tage oder irgendwas. Aber so richtig Sorgen, wahrscheinlich die wenigsten von uns. Trotzdem, Lebensmittel, das ist eigentlich so das, womit es anfängt, wenn wir an Versorgung denken. Das brauchen wir. Egal, ob unser Konto voll ist oder nicht. Jetzt muss ich gleich so eine kleine Einschränkung machen. Und ich möchte im ersten Teil der Predigt gar nicht um Sorgen und versorgt werden reden. Denn David singt hier eigentlich gar kein Lied davon, dass Gott ihn mit ausreichend Lebensmitteln versorgt. Er singt eigentlich gar kein Lied davon, dass er immer satt geworden ist. Das ist kein Lied über, es hat immer gereicht. Sondern es ist eigentlich ein Lied von einer Party, zu der er eingeladen wird. Es ist ein Lied über einen Tisch, an dem gefeiert wird. Die allermeisten Menschen tun das ja gerne, essen und trinken. Deswegen verbinden die allermeisten Menschen mit einer Party Essen und Trinken. Nicht nur, weil wir Hunger haben, können wir uns eine Party ohne Essen und Trinken nicht vorstellen. Einfach, weil Essen und Trinken irgendwie für Genuss steht. Man könnte sagen, wir leben, wenn wir essen und trinken. Wir sind lebendig. Wir fühlen uns lebendig. Wir tun das einfach gerne. Ich würde sogar mal behaupten, niemand von euch war jemals schon auf einer Party, wo es nichts zu essen und nichts zu trinken gab. Vielleicht eine LAN-Party, aber selbst da kriegt man wahrscheinlich irgendwie wenigstens einen Kaffee, oder? Okay. Also eine Ansammlung von Menschen, die zusammenkommen, aber sie essen und trinken nicht, das würden wir niemals eine Party nennen, das würden wir vielleicht einen Gottesdienst nennen. Aber wir haben ja was zu essen und zu trinken nachher. Oder vorher kann man sich einen Kaffee links holen. Also, Essen und Trinken, das steht einfach für Genießen, für gute Laune, für Entspannen auch irgendwie, für Pause. Die schönsten Orte in Bayern, wo findet man die? Was sind die schönsten Orte in Bayern? Im Sommer wenigstens. Die Biergärten. Natürlich sind es die Biergärten. Jetzt habe ich nochmal das Bild geändert. Genau, biergartenmäßig. Manche von euch kriegen jetzt Durst gerade oder sehen sich nach Sommer, ich weiß. Was macht man in einem Biergarten? Man sitzt auf unbequemen Holzbänken, man hört Musik, die nicht immer toll ist. Aber man kommt einfach dahin, um ein Weißbier zu trinken und eine Weißwurst zu essen. Und das tun Leute aus allen Generationen. Kürzlich hat mir einer gesagt, hey, nichts verbindet Menschen so sehr wie ein Biergarten. Nichts ist so unabhängig von Stil oder wie ein Biergarten. Und wenn die Sonne dann noch scheint, dann ist das eigentlich schon ausreichend für Glückseligkeit oftmals für uns. Einfach nur ein Biergarten. Was ich damit sagen will, David redet von einem Gott, bei dem und mit dem man feiern kann. Genießen kann. Ich zitiere mal, du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Das ist mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle, übersetzt schon richtig, aber sie nimmt die schönen Bilder, die da drin sind, eigentlich raus. Was hier wirklich steht ist, du salbst meinen Kopf mit Öl und schenkst mir voll ein. Also das mit dem Salben, ich weiß, das kommt uns ein bisschen schräg rein, das ist für uns nicht gerade ein Bild von Wohlbefinden. Damals schon. Ein Gastgeber, der seinem Gast sagen wollte, dass es etwas Besonderes ist, dass er da ist, salbte ihn mit Öl, also parfümierte ihn quasi. Das steht für Genuss und für Willkommensein und für, ja, so wie wenn ihr frisch geduscht irgendwo hingeht. Und das mit dem vollen Glas. Du schenkst mir voll ein. Von was redet er denn hier wohl? Von Kamillentee? Er denkt an Wein. Nicht unbedingt an weißen Bier, aber an Wein. Und der Humpen fließt über quasi. Gott schenkt ihm ein und bis oben hin voll. Also die wirklich erste Message hat nichts mit King of Queens zu tun, sondern Gott ist ein Gott, der dir Genuss gönnt. Ich habe gedacht, ich lese euch mal was vor, was in der Bibel steht, was man nicht oft liest. Prediger 9, 7 bis 9. Darum isst dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit deiner Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Dieses vergängliche und vergebliche Leben. Steht in der Bibel. Zieh dich so an, dass du dich in deinen Klamotten wohlfühlst, dass du besser aussiehst, als du müsstest. Zieh dich gut an, sagt er. Benutze ein wenig Gel, Deo, Aftershave, was immer wir dafür einsetzen würden. Und genieße etwas Gutes zu essen und zu trinken. Und wenn es geht, dann tu es nicht allein. So, tut das doch heute einfach mal. Ist sozusagen ein Auftrag. Jeder tut heute etwas, was er genießen kann, was er wirklich genießen kann. Jeder verschwendet heute mal irgendwas, heute Nachmittag. Vielleicht nicht Weißbier, vielleicht Glühwein oder was immer jetzt in den Winter passt. Was immer dich glücklich macht. Können wir das denn überhaupt noch genießen, habe ich gedacht. Darf man eigentlich genießen, wenn so Bilder von Bangladesch da eben waren? Und jetzt rede ich hier über Genuss. Dürfen wir das eigentlich noch mit gutem Gewissen? Ja, was immer es zu genießen gibt in deinem Leben, koste es aus. Das ist, auch bei Jesus war das nie ein Widerspruch, genießen können und die sehen, die Hilfe brauchen. Und beides im Leben tun. Koste es aus, was du in deinem Leben genießen kannst. Die Frage ist, fällt dir was ein, was du genießt? Das ist nämlich öfter unser Problem. Wir haben entweder irgendwie so viel, dass wir es gar nicht mehr genießen können, weil uns gar nicht mehr auffällt, was wir haben. Oder es dreht sich so viel um unsere Sorgen, dass das, was wir haben, uns auch nicht mehr so wirklich Freude macht. Dass die Sonne geschienen hat gestern zum Beispiel. Hast du das genossen oder nur bemerkt? Oder dass die Dusche heute Morgen warm war? Oder dass dein Freund tatsächlich ein gutes Aftershave, dass das gut riecht? Kannst du das genießen? Oder der Vollmond heute Nacht. Hat jemand den Vollmond bemerkt? Ich meine, es war ein normaler Mond, aber er war schön. Ich habe ihn aber auch nur so aus dem Auto kurz eben bemerkt und das war's dann. Ich sehe das bei mir. Wir können das gar nicht mehr gut, das Leben genießen. Und das ist traurig. Wir müssen es wieder lernen, glaube ich. Es ist immerhin unser Leben und das Leben ist schön. Das Leben ist vor allen Dingen zum Leben da, nicht zum Durchplanen oder zum Aushalten oder zum Beackern, zum Bewältigen, sondern das Leben ist erstmal da, um es zu leben. Und mit diesem Bild vom Tisch wo er eingelangt ist. Da sagt David im Prinzip, Gott hat mir Leben geschenkt und dieses Leben, das kann man genießen und es ist gut, dieses Leben. Es gefällt mir und Gott findet, es ist es wert, gefeiert zu werden. Das ist also das Erste, was ich heute sagen will. Und das hat noch gar nichts mit Sorgen zu tun, sondern mehr damit, hey, sieh das, was du genießen kannst und tu das. So, aber was ist jetzt mit unseren Sorgen? Und ich habe das Bild nochmal geändert. Das sieht ja manchmal mehr so aus. Kann man das überhaupt erkennen? Ja. Was ist mit den Sorgen, nicht genug zu haben, zu kurz zu kommen, den Job zu verlieren oder keinen zu finden oder so? Diese Sorgen, die uns beschäftigen, existenzielle Sorgen. Was will David eigentlich hier sagen in Bezug auf unsere Sorgen? Will er sagen, dass Gott uns immer versorgen wird und wir im Überfluss schwimmen werden, wenn, ja, die Frage ist, was wenn? Manche sagen, wenn man nur richtig glaubt, wenn man nur so richtig glaubt, dann. Es gibt Christen, die das behaupten, die sagen, Gott ist dermaßen für dich, der ist dermaßen für dich, er will, dass du immer absolut gesund bist und er will, dass du eigentlich im Wohlstand lebst. Immer genug hast, mehr als genug hast. Das nennen sie dann Segen. Und wenn das nicht so ist in deinem Leben, dann liegt das irgendwie an dir und deinem Glauben. Und Leute, die so wirres Zeug predigen, die würde ich gerne mal nach Bangladesch schicken, dass sie mal da ein bisschen zuschauen und schauen, wie Kinder sterben, obwohl die Mütter gebetet haben. Und dann sollen sie das denen mal sagen. Hättest du richtig geglaubt, dann wäre das nicht... Was ist das für ein Unsinn? Oder sie sollen mal in Heime gehen, wo Menschen sitzen, die schwer behindert sind. Haben die nur nicht richtig geglaubt, oder was? Also, das ist nicht die Message. Glaub nur richtig, dann wird es dir gut gehen. Immer. Ich bin schon überzeugt, ja, Gott sorgt für uns. Und ja, Gott ist für dich und er ist eigentlich so für dich, dass du eigentlich dir keine Sorgen machen musst. Tatsächlich nicht. Und das kann man auch erleben, aber manchmal oder oft erleben wir das mittendrin. Also mittendrin in der Scheiße, Entschuldigung. Und zwar ohne, dass sie weggeht. David sagt hier, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Was meint er denn damit? Meint er, die Feinde sind da, aber wieso hinter Panzerglas sehen die mich, wie es mir gut geht und sie können mir gar nichts tun und ich bin da bei Gott und da ist der Feind Krankheit, aber der kann an mich nicht ran oder ist der Feind Geldsorgen, kann an mich nicht ran. Ich sitze hinter so einer Schutzglocke, kein Job, aber der Kühlschrank ist voller Kaviar, die Flut kommt in Bangladesch, aber meine Hütte bleibt stehen oder nie gelernt für Mathe, aber trotzdem eins geschrieben. Sieht er das so vor den Augen meiner Feinde, dass was er meint ist, hey, die Probleme sind da. Die Angst, das, was mir Angst macht, ist da. Das, was mir wehtut, ist da. Und trotzdem, mittendrin, bin ich bei Gott zu Hause. Und ruhig. Und ich bin dazu Gast. Und es geht mir gut. Mitten in diesem Leben, was manchmal so gar nicht gut zu mir ist. Ich habe die Madeleine gefragt, ob sie sich vorstellen kann, ein bisschen was zu erzählen von sich selber, wie sie das persönlich erlebt hat. Und das macht sie jetzt.
So, hallo. Also, ich möchte mich mal kurz vorstellen. Ich bin die Madeleine. Ich komme schon öfter in die City Church und ich bin Mutter dreier Kinder. Und ich habe gestern kurz mit dem Christoph gesprochen und er hat mich einfach mal gefragt, wie es ausschaut, ob ich zu dem Thema was sagen möchte und beziehungsweise... Ja, und ich habe gesagt, ja, also ich habe da wirklich zwei Sachen, die ich wirklich aus meinem Leben erzählen möchte und ich möchte einfach mal beginnen, vielleicht nochmal vorab so ein paar kurze Sachen. Ich bin jetzt nicht in der christlichen Familie aufgewachsen, also meine Eltern, die sind wirklich, ja, Atheisten, kann ich schon sagen, und mir wurde halt immer so in Kindheit die Message mitgegeben, ja, also wenn du aus eigener Kraft was machst und da kannst du auch wirklich was erreichen und da, ja, also du musst dich nur genug anstrengen und dann wird das auch alles irgendwie. So, und dann, ja, und damit bin ich halt auch groß geworden und dann war es auch so, ich habe mehrere Jahre mit meiner Familie, also auch mit meinem Mann im Ausland gelebt und musste dann feststellen, dass ich so mit der Zeit in meiner Ehe da auch, ja, leider ein paar Risse ergeben hatten. Also es fing da so ein bisschen an zu knacken. Und ich habe versucht, so aus eigener Kraft das irgendwie wieder hinzukriegen oder zu verkitten und so weiter. Und es sah auch nach außen hin immer alles total schön aus. Und also diesen Rissen konnte man da gar nichts anmerken. Und dann irgendwann war aber auch wirklich der Zeitpunkt so, dass da nichts mehr zu kitten gab. Und ich da wirklich vor dem Scheiterhaufen meiner Ehe stand. Und es war wirklich eine Situation, wo da wirklich alles eskaliert ist. Ich hatte furchtbare Angst, wahnsinnige Angst. Und habe nur irgendwie das Gefühl gehabt, also jetzt schwimmen mir ja wirklich alle Fälle davon und ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über mein Leben. Und was ich dann wirklich gemacht habe in meiner Not, muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich noch keine Christin, ich habe wirklich angefangen zu beten. Und ich möchte dieses Gebet auch, das benenne ich auch immer, dass es ein mechanisches Gebet war, weil das eigentlich so aus dem Herzen gar nicht kam, sondern das war so ein Gebet aus völliger Verzweiflung. Also wirklich, ich wusste eigentlich überhaupt nicht mehr, wo es lang geht und so weiter. Und ich habe da wirklich gebetet und ich habe dann auch wirklich Gebetserhörung erhalten. Es kam da auch Hilfe, also mein Mann war dann derjenige, der mir dann noch das Telefon gegeben hat, um den Notruf anzurufen. Und das war auch so eine ganz klare Message, die ich da erhalten habe, wo Gott nicht gesagt hat, okay, jetzt würschel dich mal da durch und ich komme vielleicht morgen oder übermorgen. Nee, sondern der war wirklich sofort da und der hat mich da wirklich aus so einer total aussichtslosen Situation, also für mich war sie völlig aussichtslos, da herausgerettet. Und ich muss sagen, irgendwann kam dann auch mal die Ambulanz und ja, wir wurden dann mitgenommen, also ich und meine Kinder. Und ja, wo ich eigentlich überhaupt gar keine Sonne mehr gesehen habe, auf Deutsch gesagt, war er da und hat mir außerdem noch gesagt, dass er mich liebt. Also ich konnte mich in der Situation überhaupt nicht mehr lieben, weil meine Familie war kaputt. Damit stand eigentlich auch in Aussicht, dass ich irgendwie das Land auch verlassen muss und so weiter. Also das war echt total schlimm. Naja, und dann war es halt auch so, ich war dann noch nach dieser Eskalation 3 Wochen in Kanada, habe mich dann entschlossen, nach Deutschland zurückzukommen. Und ja, ich bin dann auch hier in Deutschland angekommen, das muss man sich so vorstellen. Ich hatte 2 kleine Kinder, ich war mit meinem Jüngsten 5 Monate schwanger, hatte 2 Koffer und noch so eine Reisetasche, so bin ich hier angekommen. So, und das, ja, aber trotzdem irgendwie mit der Hoffnung, irgendwie wird es weitergehen, obwohl ich das nicht sehen konnte im ersten Moment. Naja, und dann war es auch so, ich bin dann hier auch in Würzburg auch über Umwege angekommen und habe dann auch irgendwann mal so im Dezember 2005 konnte ich dann mit meiner Familie meine eigene Wohnung beziehen. Also das war wirklich wunderschön und wo ich dann auch dachte, Mensch, jetzt habe ich so einen richtigen Haufen mal geschafft, jetzt habe ich mal Ruhe, jetzt habe ich Frieden, jetzt kann ich mal so richtig durchschnaufen. So, und dann war es natürlich auch so, es war Weihnachtszeit, so meine Kinder, beziehungsweise die Kira, die isst wahnsinnig gern Nüsse und ich habe dann auch extra noch so einen Nussknacker gekauft, damit sie auch wirklich diese Nüsse da in sich reinhauen kann. Und ich war mit einer Freundin bei mir zu Hause im Wohnzimmer, wir hatten da so ein bisschen so Weihnachtsklatsch, wie man das jetzt auch so beschreiben kann, und jedenfalls auf einmal Kira und David, die saßen in der Küche, aßen Nüsse und der David kam auf einmal rein, hatte eine total allergische Reaktion auf Nüsse, was ich nicht wusste. Also der ist wirklich, der hatte Atemnot, der hat Pickel am ganzen Körper gekriegt und wir haben dann eigentlich nur noch den Notarzt anrufen können und ich hatte glücklicherweise noch so ein Allergiemedikament aus Kanada, das hatte ich noch da, das habe ich ihm dann eingeflößt, obwohl das Verfallsdatum schon längst überschritten war, so, aber um das einfach irgendwie so ein bisschen abzuwehren. Naja, wir waren dann auch im Krankenhaus, so, und dann wurden verschiedene Bluttests am David gemacht, um halt auch einfach nochmal zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Ich denke mal, jeder, der das vielleicht irgendwie schon mal durchgemacht hat, der weiß, wie das ist. So, und dann muss ich sagen, dann ist für mich nochmal ganz massiv irgendwie die Welt zusammengebrochen, weil zufälligerweise festgestellt worden ist, dass Davids Blutwert nicht in Ordnung war. Und zwar, da gibt es diesen CK-Wert und der war beim David massiv erhöht. Und dieser CK-Wert, also alle, die Mediziner sind oder irgendwie im medizinischen Bereich zu tun haben, die wissen das wahrscheinlich, das deutet darauf hin, dass eine Muskelerkrankung vorliegt. So. Und da wurden natürlich noch verschiedene Tests gemacht. Ich wurde auch extra nochmal eingeladen mit dem David ins Frühdiagnosezentrum, um das wirklich alles nochmal auszuloten. Und dann war es auch tatsächlich so, ich musste dann zum Gespräch zum Professor in die Uniklinik und er hat mir dann eröffnet, glücklicherweise war ich da nicht alleine, sondern vom Kindergarten war da die Heilpädagogin mit, die hat mich da begleitet und er hat mir dann eröffnet, dass mein Sohn David eine Muskeldystrophie Typ Duchenne hat. Und das war für mich also ganz wahnsinnig und ich denke mir mal, alle Eltern, die hier sitzen und so weiter, die wissen, wenn irgendwas ist mit dem Kind, also da ist man selber krank, da ist man fix und fertig. Und ich habe auch, also für mich war das ganz schlimm, ich war sowas von wütend und verzweifelt und ich habe wirklich geheult aus ganzem Herzen, weil das war dann auch so, von diesem Frühdiagnosezentrum habe ich dann auch so verschiedene Broschüren mitbekommen und die hatte ich mir dann abends, als die Kinder schliefen, angeschaut. Und da waren wirklich nur Kinder abgebildet, die in Rollstühlen saßen und das hat mich wirklich umgehauen. Also das hat mir wirklich an dem Abend so den Rest gegeben. Ich habe dann wirklich bitterlichst geheult und habe dann aber auch gebetet. Und irgendwann wirklich nach langem Heulen, ich weiß gar nicht, wie lange ich da saß und wirklich festgestellt habe, dass es nicht in meiner Hand ist, dass ich da wirklich, ich aus meiner Kraft machtlos bin, da irgendwas zu tun. Habe dann wirklich gebetet und habe gebetet, Gott, ich möchte dir das alles übergeben, weil mir ist das im Moment alles zu viel, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Und das habe ich gebetet und dann habe ich wirklich gemerkt, wie mich da so ein Frieden überkam. So ein richtiger innerer Frieden, wo ich dann auch aufhören konnte zu weinen und wo ich wirklich gespürt habe, ja, Gott ist bei mir. Der ist jetzt einfach bei mir, der tröstet mich, ich bin hier nicht alleine mit der Situation und der wird mir auch durch alles irgendwie durchhelfen, auch wenn ich jetzt das ganze Bild noch nicht sehe, aber ich glaube total fest daran, dass er mich da führen wird und trösten wird und tragen wird und alles, was damit zusammenhängt. Und was ich jetzt auch noch sagen möchte, jetzt für alle, die dieses mit dem Umsorgtsein, also ich fühle mich trotzdem, trotz dieser Schwere, dieser Sachen, habe ich mich oder weiß ich mich umsorgt, dass er wirklich immer bei mir ist. Also ich bin nicht alleine und falle da irgendwo in so ein tiefes schwarzes Loch rein, sondern er ist da und hilft mir da. Und dann ist es auch, was ich auch so festgestellt habe, gerade seit ich so mit Gott gehe, dass er mir immer wieder so ganz wunderbare Leute an die Seite gestellt hat. Und einige von diesen wunderbaren Leuten, die sitzen mit Sicherheit jetzt hier im Gottesdienst. Und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar. Also das ist wirklich so was Lebendiges. Und ich möchte eigentlich auch alle von euch so ermutigen, dass ihr, auch wenn ihr jetzt in schwierigen Situationen seid, dass ihr nicht aufgebt, sondern wirklich daran glaubt, dass euch Gott wirklich versorgt in dieser Situation. Und das ist so einfach, ja, das, was ich so sagen möchte. Ich bedanke mich.
Dankeschön. Versorgung. Versorgung erleben. In einem Leben, was nicht dadurch, dass ich versorgt werde, plötzlich einfach wird. Aber was, wo ich ganz tief merke, und ich bin hier nicht allein und ich erlebe ganz konkrete Hilfe. Und ich erlebe manchmal auch das, was man so umschreiben kann mit Frieden bekommen. Sich getragen wissen. Das Bild hier vom Tisch, der gedeckt ist. Genau, du kannst nochmal ein Bild weiterklicken. Zu dem Gott dich einlädt. Dieses Bild vom Tisch, an dem es eine Ehre ist zu sitzen. Dieses Bild geht nämlich eigentlich noch tiefer. Und bei der Madeleine klang das schon ein bisschen an. Es geht noch tiefer als nur dahin, dass Gott dafür sorgt, dass wir zu essen und zu trinken und was wir immer sonst noch so brauchen, haben. Im Orient bedeutet, und das ist ein Lied aus dem alten Orient, im Orient bedeutet, an einen Tisch eingeladen zu sein, mit jemandem zu essen, viel mehr als bei uns. Es bedeutet, aufgenommen zu sein in die Gemeinschaft dieser Familie, die da am Tisch sitzt. Oder aufgenommen zu sein in den Schutz der Gemeinschaft derer, die da an dem Tisch sitzen. Also mit jemandem zu essen bedeutet heute noch in vielen, in den semitischen Völkern, mit jemandem zu essen bedeutet zusammengehören. Etwas Tiefes teilen, etwas Tieferes als die Suppe, die man da teilt. Darum haben sich die Pharisäer, ihr kennt das vielleicht, immer so aufgeregt, wenn Jesus mit Leuten gegessen hat, die sie verachteten. Weil das ein Ausdruck ist, dass er sie akzeptiert. Ein bisschen was kennen wir davon noch heute. Davon, dass zusammen essen, Tischgemeinschaft haben, mehr ist als nur satt werden. Was ist der schönste Ort in einem Haus? Der schönste Ort im Haus ist die Küche. Zumindest wenn die Küche mit genauso viel Sorgfalt ausgestaltet worden ist wie der Rest. Also wenn man die Küche vernachlässigt hat, dann nicht. Aber in einem schönen Haus ist die Küche eigentlich das Zentrum und der schönste Platz. Die Küche ist der familiärste Raum, der Raum, wo Leben, der Leben ausstrahlt, wo es gut ist zu sein. Nirgendwo fühlt man sich so wie in einer Küche, finde ich. Ich war letzten Dienstag bei einer Mini-Church und zwar von Micha und Nuxi, also Katharina wird Nuxi genannt. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Auf jeden Fall, es ist die einzige Mini-Church, jedenfalls die ich kennengelernt habe, die sich in der Küche treffen. Es ist nicht Wohnzimmer, sondern in der Küche. Und es war super. Ganz anders als sonst, an einem hohen Tisch und auf normalen Stühlen so. Und 10 Leute in dieser Küche rum. Aber irgendwie habe ich empfunden, hey, hier ist es schön zu sein. Man hat das Gefühl, in der Küche bist du im Zentrum des Hauses oder im Zentrum der Familie oder des Ehepaars in dem Fall. Da, wo sie zu Hause sind. Und wenn Gott der Gastgeber ist, in diesem Bild hier, dann geht es also mehr aus um Nahrungsmittel. Dann sagt David damit eigentlich, ich bin bei Gott zu Hause. Ich darf in seiner Küche sitzen, er bietet mir seinen besten Wein an oder so einen Kaffee aus so einer sauteuren Maschine, der richtig gut schmeckt. Kennt ihr, ne? Ich gehöre dahin. Ich bin zu Hause. Und das ist mehr als Essen und Trinken haben. Ich bin angekommen und da werde ich immer sein, egal was passiert, egal was das Leben noch mit mir macht. Egal, ob es unter den Augen meiner Feinde ist, ich bin da zu Hause. Lest mal den letzten Vers durch. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Das ist das, was Madeleine erlebt hat. Ne? Zu Hause sein, obwohl nicht einfach alle Feinde weg sind. Oder das, was so schwer ist, ne? Was sie Frieden genannt hat. Im Grunde könnte man sagen, es ist das. Seit ich Gott kenne, ist er mir wichtiger geworden als das, was er mir gibt. Gott ist mir wichtiger als das, was er mir gibt. Der Glaube bringt mir nicht deshalb was, weil ich von Gott alles Mögliche bekomme, damit es mir gut geht, sondern der Glaube bringt mir deshalb was, weil er mir Gott bringt. Es geht um Gott, nicht um das, was er gibt. Zum Glück ist dieser Gott einer, der gerne gibt. Und der nicht einfach nur sagt, hey, du musst dir mit mir begnügen, also für dein Leben kann ich nichts tun. Aber es geht nicht um das, was Gott mir gibt, sondern es geht um Gott selber. Wenn er hier sagt, deine Güte und deine Liebe werden mich begleiten, das heißt ja nicht, die Geschenke, die du mir aus Güte und Liebe machst, die werden mich begleiten, die werden mich auch folgen, die werden mich gar nicht retten können. Sondern nein, es geht ihm, deine Güte, deine Liebe, du selber wirst mich begleiten mein Leben lang. Und das ist das, was mir die Sorgen nimmt. Jesus hat auch oft, du kannst mal das letzte Bild machen, auch oft mit seinen Jüngern gegessen und gefeiert und sie haben zusammen getrunken. Und sie haben einfach, weil das im Orient überhaupt einfach wichtig ist und dazugehört, sie haben so Gemeinschaft gelebt, am Tisch gelegen, nicht gesessen, aber gut. Und er benutzt das Essen und Trinken, als sie da zusammensitzen, er benutzt das, um den Kern von Glauben zu beschreiben. Er benutzt das, was den Kern im Glauben aufmacht, den Wert, den Schatz des Glaubens ausmacht. Dazu benutzt er Brot und Wein. Am Ende eines Festmahls, sie haben da so ein Lamm geschlachtet und gegessen und ein jüdisches Fest gefeiert, bricht er plötzlich Brot und gibt's rum und füllt einen Becher Wein und gibt ihn rum und sagt, hey, trinkt alle daraus, esst alle daraus. Das bin ich. Ich werde mich für euch aufgeben. So wie ihr jetzt so Teile von diesem Brot nehmt, so verschenke ich mich an euch. Die Jünger haben, glaube ich, noch nicht so richtig gerafft, was dann passiert. Man rafft es erst, wenn man sieht, dass Jesus dann abends verhaftet wird und am nächsten Tag gekreuzigt wird und dann ganz bildlich wird, was es bedeutet, dass er sein Leben gibt. Aber er nimmt Brot und Wein und sagt, hey, das feiert immer wieder, teilt Brot und Wein, um euch zu erinnern, dass ich mich an euch verschenkt habe. Und das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum, was David mit diesem Tischbild da ausdrückt. Das Wirkliche, was Gott mir schenkt, ist er selber. Er schenkt sich. Verschenkt sich selber. Und ich glaube, du wirst deine Sorgen nicht loswerden, solange du deine Hoffnung nur darauf setzt, dass Gott dich immer rundum versorgen wird. Also, wenn du sagst, hey, ich glaube übrigens, dass Gott das sehr oft tun wird. Du wirst das oft erleben, dass Gott dich rundum versorgen wird. Aber solange du sagst, das ist der Deal, solange ich erlebe, dass Gott mich immer versorgt, mache ich mir keine Sorgen. Dann fürchte ich, du wirst dir immer Sorgen machen, dass das morgen nicht tun könnte. Und vielleicht wirst du Dinge erleben, wo dir was fehlt und es kommt nicht plötzlich im Briefkasten oder so. Und das Leben genießen wird dann für dich auch nur funktionieren, wenn du auf der Sonnenseite bist des Lebens. Ich glaube, sorgenfrei leben kann der checkt, wenn ich Gott habe, habe ich alles. Wenn ich Gott habe, habe ich alles. Dann bin ich reich. Meine Aktienkurse sind gefallen, okay, so what? Ich bin reich. Ich sage nicht, dass es einfach ist, so zu denken und so zu leben. Ich sage auch nicht, dass ich immer so denke und so lebe. Aber ich sage, ich glaube, hier liegt das Geheimnis für Zufriedenheit. Zu erfahren, wenn ich Gott habe, habe ich alles. Und dann tut es gut zu wissen, dass Gott einer ist, der weiß, was ich brauche. Und der mich immer wieder auch erleben lässt, dass er mich nicht hängen lässt. Und dann bin ich jemand, der genießen kann, was er hat, auch wenn das nur die Sonne oder der Mond war, gestern oder so. Okay, ich glaube, das Geheimnis für Zufriedenheit und Sorglosigkeit liegt nicht im Ausgesorgt-Haben irgendwann mal. Spätestens auf dem Sterbebett werden wir das merken. Ja, es läuft nicht immer alles rund hier. Spätestens dann. Das Geheimnis für Zufriedenheit, das liegt da, beim Tisch, am Tisch von Gott zu sitzen und zu wissen, ich bin zu Hause. Endlich und für immer, egal was passiert. So, und jetzt lese ich auch noch vor, wie Jesus das ausgedrückt hat. Und dann höre ich auf. Wie Jesus das ausgedrückt hat, dass es zuerst um Gott selber geht, aber dass dieser Gott auch ein Vater ist, dem man sich anvertrauen kann und der sich um uns kümmert. Auch um die Dinge, die kleinen Dinge unseres Lebens sind, aber die für uns oft so die großen werden. Und ich lese das einfach noch vor aus Matthäus 6 und ich sage danach kein Wort mehr, weil... Doch, ich sage wahrscheinlich Amen oder so. Weil das, was Jesus gesagt hat, ist überhaupt das Beste, was man so sagen kann in der Predigt. Da brauche ich keine Worte mehr hinterher machen. Jesus drückt es so aus. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Ja, das Leben ist doch viel mehr. Zentrum ist doch was ganz anderes. Sag ich doch Sachen. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht, sie machen sich keine Kleider. Doch sage ich euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Bei Luther heißt es, sorgt euch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also um Gott geht es im Zentrum zuerst. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Wir beten zum Abschluss noch. Vater im Himmel, ich danke dir für Menschen wie Madeleine oder David oder all die anderen, die hier sitzen und erzählen können, wie sie in harten Zeiten erlebt haben, dass du dich kümmerst. Ich danke dir für Menschen, die von Wundern erzählen können und von dem erzählen können, wie du ihnen Frieden und Geborgenheit geschenkt hast und deine Nähe und ein Zuhause, obwohl sich nicht alles äußerlich geändert hat. Und ich bete für die Ermutigung brauchen, dass sie das ermutigt für ihr eigenes Leben. Und Vater, natürlich sind es die Dinge, die uns immer beschäftigen, die Dinge, die uns ganz handfest Sorgen machen. Und ich bete, dass sie erleben können, dass du dich um diese Dinge kümmerst. Aber ich bete um mehr. Ich bete darum, dass wir unsere Sorglosigkeit nicht nur darin finden, dass wir von dir irgendwie äußerlich versorgt sind, sondern dass wir unsere Sorglosigkeit darin finden, dich selber zu finden. Zeig uns, was das für ein Schatz ist, dass wir dich haben dürfen. Schenk uns etwas von dieser inneren Ruhe, die uns befähigt, das Leben zu genießen. Danke, Jesus Christus, dass du dich gegeben hast für uns, dass du in unser Leben reinkommst, dass du dich verschenkst an uns, dass wir dich haben und dass du uns haben darfst. Amen. Viele, viele Kinder zum Abholen, wieder die Eltern zuerst rauslassen, bitte.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.